Wolfgang Blum, eine kurze Geschichte der Mathematik. Staubtrocken, verkopft, lebensfern. So wird die Mathematik häufig gescholten. Viele von uns haben in der Schule so sehr unter ihr gelitten, dass sie die Rechenkunst nun meiden wie der Teufel das Weihwasser. Dabei zählt die Mathematik zu den Grundpfeilern der menschlichen Zivilisation und ist außerdem erstaunlich schön. Diese Blinks zeigen dir, dass die Mathematik seit Jahrtausenden nach Lösungen für ganz konkrete Probleme sucht. Von der Planung der Pyramiden bis zur Erfindung des Computers war sie stets eng mit der Zivilisationsgeschichte verbunden. Und ihre Entwicklungsgeschichte wimmelt nur so von verschrobenen Genies und echten Heldengeschichten. Blink Nummer 1. Man erfand das Rechnen, um konkrete und zunehmend komplexe Alltagsprobleme zu lösen. Die Erfindung der ersten Schriftzeichen vor etwa 5000 Jahren gilt weithin als Beginn der Zivilisationsgeschichte. Doch hast du gewusst, dass die Menschen schon Jahrtausende zuvor mit dem Zählen und Rechnen begonnen hatten? Die ersten Hinweise gehen bis in die Steinzeit zurück. In Südafrika fanden Forscher die Reste eines 35.000 Jahre alten Pavian-Schenkelknochens, in den unsere Vorfahren 29 Kerben geritzt hatten. Was damit gezählt wurde, ist unklar, aber Fakt ist, die Kerben standen für Zahlen. Dass die frühen Menschen überhaupt die Zahlen erfanden, ist an und für sich schon eine erstaunliche kognitive Leistung. Denn damit haben unsere Urahnen die Mehrzahl der Dinge als eigenständige Qualität erkannt. Dafür mussten sie verstehen, was drei erlegte Mammuts, drei Speere und drei Menschen teilten, nämlich eine abstrakte Eigenschaft. Zunächst zählten sie diesen Zusammenhang im wahrsten Sinne an den Fingern ab. Das erklärt die Entwicklung unseres heutigen Dezimalsystems. Dabei eignen sich zum Zählen übrigens auch noch andere Körperteile. Die Bewohner der südpazifischen Torres Strait Inseln zählten bis 33. Sie nahmen einfach die wichtigsten Gelenke wie die Schultern, Knöchel und Knie hinzu. Von da an ging es steil bergauf. Die frühen Hochkulturen zählten bereits bis in die Millionen und lösten somit komplexe Probleme. Die Babylonier waren zu ihren Hochzeiten vor rund 5000 Jahren begnadete Rechenkünstler. Sie hantierten mit Quadratzahlen, Kuben und höheren Potenzen. Außerdem entwickelten sie den Vorläufer unseres modernen Stellenwertsystems, bei dem ein Zahlenzeichen, je nach Stelle, Verschiedenes bedeutet. So mussten sie nicht mehr für jede Zahl ein neues Symbol verwenden. Die Ägypter kannten zwar kein Stellenwertsystem, rechneten dafür aber bereits mit Brüchen. Auch ihnen ging es um praktische Probleme. Sie wollten die nötige Menge Getreide für eine bestimmte Menge an Brot bestimmen, ihre Felder vermessen und den Bau ihrer geometrisch perfekten Pyramiden planen. Die Ägypter und die Babylonier kannten den Lehrsatz über die Seitenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks, der später nach dem Griechen Pythagoras benannt wurde. a² plus b² gleich c². Mit dieser Formel legten sie die präzisen 90-Grad-Winkel an, die sie für die Grundflächen ihrer Äcker und Pyramiden benötigten. Eines aber kümmerte die frühen Rechenkünstler noch nicht: der mathematische Beweis. Blink Nummer 2. Die alten Griechen machten aus der Kunst des Rechnens die Wissenschaft der Mathematik. In der griechischen Antike interessierte man sich weniger für die hohen Zahlen, mit denen die Babylonier und Ägypter jonglierten. Vielmehr brannten die Griechen für die Geometrie und zeichneten kunstvolle Winkel, Linien und Kreise in den Sand. Dieser verwehte zwar, aber ihre mathematischen Errungenschaften haben überdauert. So lösten die alten Griechen die Mathematik erstmals von praktischen Rechenproblemen los. Sie entwickelten sie zur reinen Wissenschaft, die auch jenseits des Alltags Existenzberechtigung hatte. Dies begann im 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus. Thales von Milet, ein Naturphilosoph, war der erste sozusagen wissenschaftliche Mathematiker, der Beweise für seine Theoreme anführte. Der bis heute bekannte Satz des Thales beschreibt, dass alle Winkel an einem Halbkreisbogen automatisch rechte Winkel sind. Oder anders: Zeichne eine Strecke AB und darüber einen Halbkreis mit denselben Endpunkten. Zeichnest du nun ein Dreieck zwischen A, B und einem beliebigen Punkt C auf dem Halbkreis, beträgt der Winkel bei C stets 90 Grad. Über seine Entdeckung soll Thales übrigens so stolz gewesen sein, dass er den Göttern einen Stier zum Opfer brachte. Noch berühmter wurde aber sein uns schon bekannter Schüler Pythagoras, um den sich bis heute zahlreiche Mythen ranken. Für ihn und seine Jünger war die Mathematik wie eine Religion, beschrieb sie doch die Formeln nahezu aller Zusammenhänge in der Welt, von den Tonabständen und Intervallen in der Musik bis hin zu den Umlaufbahnen der Planeten. Auch der große Platon betrachtete die Mathematik mehr als Labor der Ideen, denn als Werkstatt für reale Dinge. Er entwickelte die analytische Beweismethode und lehrte die Mathematik an der Philosophenschule. Letztere gründete er nahe einem Waldstück namens Academia im Nordwesten Athens. Die platonische Akademie wurde also zur Namenspatin unserer heutigen Hochschulen. Und die Mathematik hatte damals wohl eine Sonderstellung. Der Legende nach soll sich über dem Eintritt ein Schriftzug befunden haben, der allen, die sich nicht auf die Geometrie verstanden, den Zutritt untersagte. Das größte Werk der antiken griechischen Mathematik wurde aber erst gut 100 Jahre nach Platon verfasst. Der Gelehrte Euklid trug in dem Monumentalwerk Elemente um 300 vor Christus das gesamte mathematische Wissen seiner Zeit zusammen. Es wurde neben der Bibel und dem Koran zum einflussreichsten Buch aller Zeiten, denn Euklids staubtrockener Stil nach dem ewigen Prinzip Definition, Satz, Beweis prägt die Mathematik bis heute. Blink Nummer 3. Im Mittelalter blühte die Mathematik nur in der islamischen Welt weiter auf. Dann aber war es in Europa vorbei mit dem mathematischen Glanz. Mit dem Mittelalter brachen düstere Zeiten für die Mathematiker an. Den christlichen Kirchen zufolge trugen die antiken Gelehrten nämlich nichts zur Erlösung bei. Die Klöster wurden zu den letzten Bastionen des Wissens im Abendland. Doch auch hier vermischte sich die Wissenschaft mit der Religion und die großen Disziplinen wie Philosophie, Astronomie und Mathematik wurden durch Aberglaube, Gottesfurcht und Zahlenmystik ersetzt. In diesen Jahrhunderten wurde die Mathematik vor allem im Islamischen Reich geprägt. Bis heute sind die arabischen Wurzeln elementarer Begriffe wie Algebra oder Algorithmus sichtbar. Was war das Besondere an dieser Blütezeit? Die Araber verbanden das Wissen der Griechen aus Bereichen wie der Geometrie mit neuen Einflüssen. So lernten sie durch Handelsbeziehungen nach Fernost die indischen Zahlen kennen, die man heute oft als arabische Zahlen bezeichnet. Die indischen Mathematiker wiederum erfanden im 5. Jahrhundert vor Christus die Null. Weder die Babylonier noch die Ägypter oder später die Griechen konnten für ihre konkreten Berechnungen etwas mit einem Nullwert anfangen. Im Hinduismus hingegen spielte das Nichts eine zentrale Rolle. Den indischen Mathematikern verdanken wir außerdem die negativen Zahlen. Auch dieses Konzept ergab im streng geometrischen Denken der Griechen keinen Sinn. Was hätte man auch mit einer negativen Strecke oder Fläche getan? Die Araber verknüpften das antike Wissen mit neuen indischen Zahlen zu neuen Gedanken. Sie waren die ersten, die mit Gleichungen rechneten und dabei sogar quadratische und kubische Funktionen behandelten. In Europa erwachte die Mathematik erst wieder im ausgehenden Mittelalter aus ihrem jahrhundertelangen Schlaf. Zum einen begannen christliche Gelehrte in Spanien, die Werke arabischer Mathematiker zu übersetzen. Ihre Arbeit machte das Wissen der alten Griechen sowie der Inder und Araber auch wieder in Europa zugänglich. Zum anderen standen die Menschen angesichts der florierenden Handelswirtschaft vor neuen Rechenaufgaben. Durch den internationalen Warenhandel musste man völlig verschiedene Gewichte, Längen und Volumen miteinander vergleichen. Das ließ sich weder mit christlicher Zahlenmystik noch mit dem römischen Zahlensystem lösen. Da geriet schon eine einfache Addition wie 453 plus 619 gleich 1072 zur Herausforderung. Mit den indisch-arabischen Zahlen hingegen ließen sich die Werte 453 und 619 einfach untereinander schreiben und über die einzelnen Stellen zur Gesamtsumme addieren. Und so kehrte die Mathematik langsam wieder nach Europa zurück. Blink Nummer 4. Die europäische Renaissance ließ die Mathematik wieder auferstehen. Es war nicht allein die gelehrte Kirchenkritik, die zur Renaissance der Mathematik in Europa beitrug. Vielmehr wurde das neue Wissen im Alltag schlichtweg unverzichtbar. Schließlich stellte der frühe Kapitalismus die Menschen täglich vor komplizierte Aufgaben, wenn sie auf dem Markt ihre Waren kauften, verkauften oder sich Geld liehen. Und dadurch entstand ein neuer Beruf, der des Rechenmeisters. Die Rechenmeister übernahmen schrittweise alle kommerziellen Rechenaufgaben. Sie arbeiteten für die Fürstenhöfe und Städte und gründeten eigene Schulen, um ihren Nachwuchs auszubilden. Der bekannteste deutsche Vertreter dieser Profession war Adam Ries aus Staffelstein bei Bamberg. Bis heute hält sich die Redewendung: Nach Adam Riese macht das. Somit brachten es die Rechenmeister der Renaissance durchaus zu einer gewissen Berühmtheit. Das belegt auch die Überlieferung eines Rechenduells zwischen den Mathematikern Antonio Maria Fiore und Niccolo von Brescia, der auch Tartaglia, also der Stotterer, genannt wurde. Fiore war neu in Brescia und wollte sich bekannt machen. So hatte er von seinem Meister Scipione del Ferro eine neue Methode gelernt, um Gleichungen der Form x hoch 3 plus ax gleich b zu lösen. Diese hatten den Mathematikern bislang einiges Kopfzerbrechen bereitet, also forderte er den stadtbekannten Rechenmeister Tartaglia heraus, indem er ihm 30 dieser Aufgaben auftrug. Doch Altmeister Tartaglia machte Fiore einen Strich durch die Rechnung. Während des Duells kam er nämlich durch einen Geistesblitz selbst auf die Methode und löste alle kubischen Gleichungen. Fiore hingegen löste kein einziges der mathematischen Probleme, die Tartaglia ihm gestellt hatte. Und was als Selbstdarstellung gedacht war, geriet zur peinlichen Blamage. Die Formelschieberei war aber mehr als bloßer Zeitvertreib. Die Mathematiker der Renaissance entwickelten ihre Disziplin weiter. Sie fanden allgemeine Methoden, um Gleichungen mit unbekannten dritter oder vierter Potenz zu lösen. Außerdem etablierten sie das Rechenwesen und entwarfen das kartesische Koordinatensystem. Damit ließen sich unter anderem exakte Karten für die florierende Seefahrt erstellen. Schließlich beeinflusste die Mathematik auch die Kunst. Albrecht Dürer befasste sich zum Beispiel mit der euklidischen Geometrie, um räumliche Perspektiven in seiner Malerei realistisch darzustellen. Die Mathematik erlebte im 15. und 16. Jahrhundert also eine umfassende Wiederauferstehung. Blink Nummer 5. Den berühmten Mathematikern der Aufklärung gelangen wegweisende Entdeckungen. Im 17. und 18. Jahrhundert begann in Europa die Epoche der Aufklärung. Immanuel Kant beschrieb sie als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Die Menschen wollten die christlichen und weltlichen Autoritäten hinterfragen, um mithilfe ihres Verstandes zur eigenen Wahrheit zu gelangen. Die wichtigste mathematische Errungenschaft dieser Zeit ist die Differential- und Integralrechnung, die Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz unabhängig voneinander erfanden. Newton hatte folgendes Problem: Wie berechnet man die Geschwindigkeit eines fallenden Objekts, beispielsweise eines Apfels, wenn sich diese in jedem Moment des Falls erhöht? Anstoß zu der Frage war der berühmte Apfel, der ihm der Legende nach auf den Kopf fiel. Newton löste das Problem mit Hilfe der Infinitesimalrechnung. Er zerlegte seine Funktion in unendlich viele beliebig kleine Zeiteinheiten, um sich der Geschwindigkeit in einem Moment anzunähern. Damit hatte er die Differential- und Integralrechnung begründet. Zunächst aber ließ er seine Ergebnisse unveröffentlicht. Zur selben Zeit kam Leibniz an anderer Stelle und auf völlig anderem Wege zur selben Methode. Newton schäumte vor Wut und bezichtigte ihn des Plagiats. Heute gilt als erwiesen, dass beide unabhängig voneinander zu ihren Ergebnissen gelangten. Das Universalgenie Leibniz hatte aber noch reihenweise andere große Ideen. So erfand er auch die Binärzahlen, auf denen sich heute die computerisierte Rechenleistung gründet. Im Gegensatz zur dezimalen Schreibweise werden die Ziffern von 0 bis 9 hier stets mit Hilfe derselben zwei Zahlen dargestellt: 1 und 0. Dieses Dualsystem war kompatibel mit dem elektronischen Grundzustand, auf dem Computer basieren. Der Strom ist entweder an oder aus. Da das Binärsystem nur zwei Zahlen kennt, nimmt es, genau wie das Dezimalsystem, ab der Zahl 10 weitere Stellen hinzu, um weiter zu zählen. 0 ist 0 und 1 ist 1, aber die Dezimale 2 setzt sich im Binärsystem aus den Ziffern 1 und 0 zusammen. Danach setzt das System wieder bei der ersten Stelle an und so lauten die ersten 9 Binärzahlen 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Außerdem brachte die Aufklärung mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung einen völlig neuen Zweig der Mathematik hervor. Ausgangspunkt hierzu war tatsächlich das Glücksspiel. Bereits seit der Antike pokerten die Menschen bei Würfelspielen, wollten nun aber ihre exakten Gewinnchancen bei einem Wurf berechnen. Und schon bald wurde die Disziplin der Stochastik für die ersten Versicherungsgesellschaften interessant. Blink Nummer 6. Im 19. Jahrhundert erwuchs die Mathematik zur abstrakten Wissenschaft, wie wir sie heute kennen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Mathematik endgültig als wissenschaftliche Disziplin erwachsen und nochmals deutlich abstrakter. Das zeigen die Errungenschaften der folgenden drei herausragenden Mathematiker: Gauss, Galois und Cantor. Bereits zu Lebzeiten galt Carl Friedrich Gauss als Fürst der Mathematiker und einzigartiges Genie. Er selbst behauptete von sich, das Rechnen noch vor dem Sprechen gelernt zu haben. Als 19-Jähriger schaffte er, was in 2000 Jahren Geometrie noch niemandem gelungen war. Er konstruierte ein regelmäßiges 17-Eck mit Zirkel und Lineal. In seiner Doktorarbeit fand er mit dem Fundamentalsatz der Algebra die Begründung für ein lange beobachtetes Phänomen. Die Anzahl der Lösungen algebraischer Gleichungen stimmt stets mit dem Grad der höchsten Potenz überein. Eine lineare Gleichung hat eine Lösung, eine quadratische 2 und eine kubische Gleichung 3. Die Anwendung des Satzes bedingte aber die Einführung neuer sogenannter komplexer Zahlen mit negativem Quadrat, um Gleichungen wie zum Beispiel x² gleich minus 1 zu lösen. Dennoch blieb es in der Praxis ein Problem für sich, die tatsächlichen Lösungen algebraischer Gleichungen zu ermitteln. Dieses Problem trieb wiederum den jungen Évariste Galois um, der ein kurzes und tragisches Leben führte. Trotz seines Genies wurde er zweimal von der Pariser École Polytechnique abgelehnt, landete wegen politischer Aktivitäten im Gefängnis und starb mit nur 20 Jahren in einem Duell. Vorher aber fand er eine allgemeine Lösungsformel für algebraische Gleichungen der Form ax plus bx² plus cx hoch 3 plus und so weiter gleich 0. Jahrhundertelang waren die Mathematiker zuvor an dieser Aufgabe gescheitert. Zwar kannten sie eine Formel für quadratische und kubische Gleichungen und solche mit vierten Potenzen, doch vor Gleichungen mit höhergradigen Potenzen hatten sie allesamt kapituliert. Galois hingegen entwickelte einen revolutionären Ansatz, indem er jeder Gleichung eine sogenannte Gruppe zuordnete. Eine Gruppe besteht aus einer Anzahl von Objekten sowie einer Vorschrift dazu, wie zwei dieser Objekte zu einem dritten verknüpft werden. Ein Beispiel sind die ganzen Zahlen mit der Vorschrift der Addition. Das Prinzip der Gruppe abstrahierte das Rechnen von den eigentlichen Zahlen und bildet heute das Fundament der Algebra. Georg Cantor gelang es schließlich, den Begriff der Unendlichkeit neu zu definieren. Er unterteilte unendliche Mengen erstmals in ihrerseits unendliche Teilmengen. Damit zeigte er, dass Unendlichkeiten unterschiedlich groß sein konnten. Die der reellen Zahlen waren zum Beispiel größer als die der ganzen Zahlen. Kommst du bei diesen mathematischen Ausführungen nun nicht mehr vollends mit? Dann wäre damit eines bewiesen: Die Mathematik wurde jetzt für Laien endgültig undurchdringlich. Blink Nummer 7. Im 20. Jahrhundert durchrüttelten große Zweifel und große Erfolge die Mathematik. Diese Entwicklung setzte sich im 20. Jahrhundert mit rasantem Tempo fort. Und so studieren Mathematiker heute jahrelang, um viele der komplexen Probleme zu verstehen. Einige davon bringen selbst Koryphäen an ihre Grenzen. Für die Mathematik begann das Jahrhundert mit großen Fragezeichen, und zwar im Jahr 1900 auf einer internationalen Tagung in Paris. 23 offene Probleme führte David Hilbert, der damals größte Mathematiker, dort auf. Die internationale Gemeinschaft der Gelehrten sollte diese gemeinsam lösen. Ganz oben auf dieser Liste stand die sogenannte Kontinuumshypothese, die sich mit Cantors Unendlichkeitsbegriff befasste. Was hatte Cantor gezeigt? Dass die Menge der natürlichen Zahlen unendlich war, aber dennoch kleiner als die Unendlichkeit der reellen Zahlen, die auch Brüche und unendlich lange nicht-periodische Zahlen wie Pi enthielt. Der Kontinuumshypothese zufolge war die Unendlichkeit der reellen Zahlen die nächstgrößere Unendlichkeit nach der der natürlichen Zahlen. Die Mathematiker fragten sich aber nun, ob es dazwischen nicht vielleicht eine dritte Unendlichkeit gab. Die Antwort kam erst über ein halbes Jahrhundert später, löste aber ein mathematisches Erdbeben aus. 1963 zeigte der US-Amerikaner Paul Cohen nämlich, dass sich die Kontinuumshypothese weder beweisen noch widerlegen ließ. Die definitive Unbeweisbarkeit eines Theorems stellte die gesamte Mathematik unter Schock. Dabei hatte Kurt Gödel bereits 35 Jahre zuvor theoretisch dargelegt, dass es in der Mathematik unbeweisbare Aussagen geben musste. Er hatte die alltägliche Behauptung, dieser Satz ist unbeweisbar, in die Sprache der Mathematik übersetzt und bewiesen. Das Ende des 20. Jahrhunderts versöhnte die Mathematik aber mit großen Erfolgen. Einer davon war der Beweis von Fermats letztem Satz, der Aussage, dass die Gleichung x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n für n größer als 2 keine ganzzahlige Lösung hat. Zwar hatte Pierre de Fermat schon im 17. Jahrhundert am Rande einer Buchseite notiert, einen Beweis für dieses Theorem gefunden zu haben. Der tatsächliche Beweis gelang dem Oxford-Mathematiker Andrew Wiles aber erst im Jahr 1997, und zwar auf mehreren hundert hochkomplexen Seiten. Wir werden nie herausfinden, ob Fermat sich das leichter vorgestellt hatte. Blink Nummer 8. Das 21. Jahrhundert bringt weitere kauzige Genies und auch begabte Mathematikerinnen hervor. Schon jetzt hält das 21. Jahrhundert große Geschichten in der Mathematik bereit. In den ersten Jahren ging es nämlich erneut um widerspenstige mathematische Probleme und verschrobene Koryphäen. Sein Beginn ähnelte also jenem des letzten Jahrhunderts. So führte im Jahr 2000 das Clay Mathematics Institute auf einer Tagung in Paris 7 ungelöste mathematische Fragestellungen auf. Das Institut bezeichnete diese als Millennium-Probleme und lobte jeweils $1 Million für ihre Lösung aus. Eines der prominentesten Probleme auf der Liste war die sogenannte Poincaré'sche Vermutung. Dabei ging es um die sogenannte Dreisphäre, unter der man einen Kreis im vierdimensionalen Raum versteht. Der französische Mathematiker Henri Poincaré glaubte bereits vor etwa 100 Jahren, die Eigenschaften einer solchen Dreisphäre beschrieben zu haben. Da sein Beweis aber nicht aufging, blieb sein Theorem lange nur eine Vermutung. Mittlerweile ist die Vermutung aber Gewissheit. Quasi nebenbei löste der russische Mathematiker Grigori Perelman dieses Millennium-Problem. 2002 veröffentlichte er im Internet einen Beweis, der die Poincaré'sche Vermutung als Sonderfall eines noch komplexeren Theorems beschrieb. Die Lösung der Vermutung erwähnte er dabei lediglich am Rande. Überhaupt ließ ihn der ganze Rummel kalt. Er kam weder zur Preisverleihung, noch holte er irgendwo seine Million Preisgeld ab. Und für Journalisten ist er nicht zu sprechen. Man munkelt, er lebe noch immer mit seiner Mutter in ärmlichen Verhältnissen am Petersburger Stadtrand. Damit reiht er sich nahtlos ein in die Reihe der genialen, aber verschrobenen Mathematiker. Neu hingegen war, dass die weltweit höchste mathematische Auszeichnung 2014 erstmals an eine Frau vergeben wurde. Die Fields-Medaille gilt als Nobelpreis der Mathematik und wurde der iranischen Mathematikerin Mariam Mirzakhani verliehen. Die Hoffnungen sind groß, dass dieses Novum eine Zeitenwende eingeläutet hat, denn seit jeher war die Mathematik eine Männerdomäne. Auch in Deutschland finden sich unter den Professoren kaum weibliche Vertreterinnen. Schon anders sieht es heute aber jenseits der Rednerpulte aus. In den Hörsälen der Mathematikstudiengänge sitzen inzwischen genauso viele junge Frauen wie Männer. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die Geschichte der Mathematik mit den ersten Zählungen in der Steinzeit begann. In den antiken Hochkulturen reifte sie zur Kunst des Rechnens und der geometrischen Formen. Und bis heute entwickelt sich die Mathematik immer weiter zu einer tiefen und abstrakten Wissenschaft. Als diese befeuert sie technologischen Fortschritt und untersucht einige der spannendsten Fragen des Universums. Das waren unsere Blinks zu Eine kurze Geschichte der Mathematik von Wolfgang Blum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.